Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
Wir sind die Crew und heute wird's wieder in heimischer Umgebung gechillt. Ich bin back aus Amerika, es war fantastisch und jetzt freue ich mich auf ein sehr entspanntes Schwätzchen mit Julian. Diesmal auch ausgeschlafen, ne? Nicht um Mitternacht in irgendeinem Hotelzimmer.
Du, ich muss sagen, ich bin gerade fast auf dem Sofa eingeschlafen, aber hey, ich bin wieder da. Felix hat mich so halb aufgeweckt, hat angerufen. Ich lag so, oh.
Okay, ja. Was hat dich so erschöpft? Hast du einen anstrengenden Tag hinter dir? Was ging ab?
Oh ja, da kommen wir gleich noch zu. Wir haben viele verschiedene Themen, aber in den letzten Tagen wurde hier am Haus ganz viel gewerkelt, Richtung PV, da sprechen wir gleich noch drüber.
Oha, Strom aus der Sonne, ich bin interessiert.
Wir haben heute schon über 100 Kilowattstunden ins Netz eingespeist. Nur heute.
Yo, what the fuck? Okay, ja, da kannst du auf jeden Fall ein Model S easy mit voll laden. Ist auch unser nächstes Thema. Tesla, wir quatschen mal wieder über den Autohersteller seit Ewigkeiten. Es gibt da nämlich ein neues Update, das wir beide ausprobiert haben. Wir haben auch sehr unterschiedliche Features bekommen, was ich eigentlich ganz geil finde. So andere Autos, andere Features, das macht dann auch nochmal spannend. Es war eine Nintendo Direct, Leute. Und ich muss sagen, als Nintendo-Fan war das die unerwartetst geilste Nintendo Direct ever. Weil es ist so das Lebensende der Switch. Man denkt so, okay, jetzt plätschert es noch so ein bisschen dahin, holen die aus dem Nichts noch mal ein paar Banger raus. War richtig geil.
Ja, da bin ich gespannt, was du da berichtest. Da ist ja Felix immer ganz, ganz heiß und steckt uns dann hoffentlich mit seiner Begeisterung an. Und meine Switch liegt nämlich schon seit dem Umzug in einem Umzugskarton. Das gibt's ja wohl nicht. Aber wir haben auch ansonsten noch weitere Neuigkeiten für euch am Start, die wir dann nochmal abhaken, würde ich sagen.
Genau. Alright.
Die bleiben Überraschung. Also ich lese die jetzt nicht vor, weil wenn ich die jetzt schon vorlese, dann nimmt es irgendwie auch den Witz.
Okay. Na gut. Na, dann lass uns doch mal reinstarten mit dem Tesla-Update. Es kam mal wieder ein großes. Es kam ein großes, ich glaube sogar Spring-Update heißt es, glaube ich sogar. Es ist ja scheißegal. Es war auch so ein bisschen verteilt. Es war jetzt nicht mal unbedingt nur ein großes Update, sondern zumindest bei meinem Auto kam viel auch so über die Zeit verteilt, jetzt verplätschert in den letzten Wochen dann rein. Ein Update habe ich auch irgendwie erst 3 Wochen später als alle anderen bekommen, aus irgendwelchem Grund. Es war dieses fette Update mit Matrix-LED und bla und allem. Aber es ist so, jetzt habe ich wirklich im Laufe der letzten Monate eine große Menge an neuen Features an meinem Auto angesammelt. Und es macht endlich mal wieder so richtig Spaß, muss ich sagen. Also es gibt bei Tesla immer so diese Dürrezeiten, wo nicht so wirklich viel softwaretechnisch passiert. Oder sie Quatsch bringen, wo du dir denkst, oh, das hat es jetzt ehrlich gesagt eigentlich schlechter gemacht. Und manchmal sind die aber wirklich on a run und ballern wieder richtig raus und dann fühlt sich das an wie damals in den guten Zeiten, in den Anfangszeiten, wo die Teslas eigentlich noch gar nicht so richtig gut konnten und dann wirklich auch die großen Dinge eins nach dem anderen rausgeknallt wurden. Ja, ist nice.
Wurde denn auch bei dir das, ich sag mal, die UI so heftig angepasst?
Nein, das ist der größte Unterschied. Das hat nur Model 3 und Model Y eigentlich bekommen. Dass man jetzt so auf dem mittleren Bildschirm in riesengroß das Auto sieht und diese ganze Aufteilung von dem Bildschirm nochmal ein bisschen angepasst ist, dass man da zwischen verschiedenen Modi auch wechseln kann. Wenn man da die Autopilot-Umgebung oder die Parksensor-Geschichte, da oder ist ja nicht mehr mit Parksensor, sondern Tesla Vision jetzt, dass man die sich da groß anzeigen lassen kann. So, das trifft halt alles nur auf Model Y und 3 zu, weil die halt diesen großen Bildschirm in der Mitte haben und sonst nichts. Bei mir ist halt das Auto auf dem Tachoscreen immer angezeigt. Das heißt, rechts hat sich gar nicht so viel getan. Aber diesen neuen Look von den Fenstern, dass die jetzt so semi-transparent sind und so, das habe ich schon auch bekommen. Also, und diese Fortschrittsbalken beim Navigieren, alles, was für diesen Vibe sorgt, ist da. Aber das große Auto in der Mitte, da muss ich verzichten.
Ich finde das ultra geil, muss ich sagen, weil ihr müsst euch vorstellen, man hatte vorher immer diese geteilte Ansicht, dass man so einen Teil von seinem Screen halt so ein kleines Auto hatte, wo man dann den Kofferraum öffnen konnte und solche Dinge, wenn man einsteigt, und rechts hatte man dann meistens direkt die Karte oder Einstellungen offen. Wenn man jetzt aber nach dem Update in sein Auto reinsteigt, ist da einfach das Auto fett auf dem ganzen Bildschirm. Du hast oben so deine, ja, so einen Schnellzugriff zur Karte, aber eigentlich siehst du einfach nur großes Auto und es sieht schon ziemlich cool aus und kannst dann daran halt auch schon direkt die wichtigsten Dinge bedienen. Und das finde ich irgendwie, bockt mich das am meisten. Es wurden auch so ein paar Kleinigkeiten in der UI geändert, die aber jetzt nicht so mega den Unterschied machen, finde ich.
Ja.
Aber das ist schon irgendwie ganz cool.
Ja, und ich meine, ich sag mal so, alleine der Fakt, dass ich hier so gehypt und excited bin, obwohl ich von der UI eigentlich gar nicht so viel mitbekommen habe auf meinem Auto, zeigt ja, wie viel anderer Kram dann doch noch gekommen ist. Zum Beispiel, ja, kleine Sache, aber für mich groß, weil viele Autos hatten das jetzt schon, diese Tesla Vision Umgebung, dass man halt auch ohne Parksensoren über die Kameras sehen kann, was um einen drumrum ist. Das gibt's jetzt auch für Autos, die eigentlich Parksensoren haben. Und wir hatten ja lange darüber philosophiert, wie Tesla das handhaben wird, ob die dann einfach irgendwann ein Update bringen, alle auf Tesla Vision drücken und dann sind die Parksensoren deaktiviert und weg und dumm und machen nichts mehr und hängen da nutzlos im Auto rum. Oder ist es so eine Geschichte, dass sie eine Hybridlösung bauen? Oder geben sie einem die Wahl? Letzteres ist tatsächlich der Fall. Man kann sich das aussuchen. Möchte man das alte System mit diesem Zentimeter Abstand und den Balken und so, die da angezeigt werden? Oder möchte man die volle Umsicht haben? Und ich muss sagen, nachdem ich jetzt beides im Vergleich getestet habe in den letzten Wochen, habe ich mich dazu entschlossen, langfristig Tesla Vision tatsächlich anzuhaben. Ich habe meine Parksensoren rausgeschmissen. Ja, wir sind offiziell an dem Punkt, wo Tesla Vision besser ist.
Und inwiefern ist es für dich besser?
Was ich richtig geil finde, ist, dass du sehr genau sehen kannst, ob du parallel zum Bordstein stehst beim Parken. Auch ja, so das Reinfädeln in die Parklücke fällt mir so ein bisschen leichter mit der Ansicht. Und ich finde auch den Vibe geil, dass du so richtig siehst, wo Sachen sind. Es ist ja manchmal nicht mal unbedingt so, dass du über irgendwas nicht drüber fahren kannst, wie so eine leichte Bordsteinerhöhung oder bla. Aber einfach im Display sehen zu können, wo das ist und dann diesen Moment zu haben, dass dein kleines Modellauto im Bildschirm auf den digitalen Bordstein hochfährt und du spürst im selben Moment, dass dein echtes Auto dasselbe tut. Das gibt dir einfach so ein geiles Gefühl, so dieses so, ah ja, klar, die Kameras haben es genau gesehen und auch wenn es jetzt schon längst im toten Winkel ist, wussten sie immer noch ganz genau, wo dieser Bordstein ist. Krass.
Ja, das stimmt. Aber ich finde es halt, ich finde es halt visuell auch nicht so sehr, nicht so ansprechend, weil es halt einfach ja, häufig auch ultra buggy auch aussieht.
Mm. Und ja, hübsch ist es nicht. Da kommt es vielleicht mir zum positiv zum Tragen, dass es nur auf einem kleinen Tachoscreen angezeigt wird und nicht in riesig in der Mitte dann. Aber ja, ich muss. Es sind mehr Informationen als bei den Ultraschallsensoren und er piept ja trotzdem. Also dieses eigentlich selbst bei Ultraschallsensoren ist es ja beim Einparken so, dass du jetzt gar nicht unbedingt immer auf die visuellen Hinweise so rote Balken oder bla guckst, sondern du hörst halt irgendwann beep beep, 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 so wenn du einem Hindernis näher kommst. Und es macht halt Tesla Vision genauso und nicht wirklich unzuverlässiger, meinem Eindruck nach. Also ich finde es dope, dass man da jetzt die Wahl hat und freue mich auch wirklich, dass sie es nicht einfach allen Usern weggenommen haben. So muss es gemacht werden, eine neue Option anbieten, ohne den Leuten das wegzunehmen, wofür sie eigentlich bezahlt haben. Die neue Version trotzdem kostenlos zur Verfügung. Also es ist einfach nur mehr Auswahl und mehr Features für alle, so muss funktionieren.
Ja, das ist so gar nicht Tesla-mäßig. Vielleicht haben sie aus den Fehlern der Zukunft ein bisschen gelernt, weil Tesla vor 2 Jahren wäre halt so safe gewesen, raus mit der ganzen Scheiße. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass dann das Radar in ganz vielen Autos halt irgendwann einfach useless wurde. Und also das war ja schon häufiger so, dass dann einfach irgendwas nicht mehr in die Philosophie gepasst hat.
Na, was mich interessieren würde, Julian, wie findest du das Licht-Update? Weil das haben wir ja beide gleichermaßen bekommen, dass jetzt die Autos Matrix-LED unterstützen. Das gibt's jetzt schon ein bisschen länger. Aber seit ein paar Wochen gibt's jetzt auch das Kurvenlicht-Update. Das heißt also, wenn du in eine Kurve reinfährst, auf irgendeiner Landstraße oder so, leuchtet er wirklich um die Ecke in die Kurve rein. Ich muss sagen, mich holt das Gesamtpaket davon komplett ab. Also so die Scheinwerfer haben einen Riesenwandel gemacht von, da ist vorne halt einfach eine Leuchte drin, die irgendwie nach vorne leuchtet und fertig, hinzu, ja, das ist ein moderner Scheinwerfer. Ein moderner Hightech-Scheinwerfer, so wie er in einem teuren Premium-Auto, das sich Hightech auch auf die Fahne schreibt, sein sollte.
Ja, also ich finde, Tesla hat es da halt geschafft, von wirklich ultra-wack zu gut zu kommen. Ne, das ist jetzt nichts, was andere Autos nicht auch können, aber es war halt vorher wirklich so katastrophal scheiße, dass man jetzt da wirklich das Gefühl hat, so boah, da hat Tesla einen Quantensprung gemacht, so fühlt es sich für einen selbst an, obwohl sie einfach nur gleichgezogen haben, aber ja. Das Matrix-LED-Licht vor allem, das ist halt wirklich mega, weil du sonst immer so häufig, also auf der Autobahn konnte man es fast nicht benutzen, weil es immer die LKW, die entgegengekommen sind,
also Fernlicht konnte man nicht benutzen. Also dieses Autofernlicht,
das, ja, aber das
immer
das
random macht, falsch
das an macht er und ja teilweise im Autopilot dann halt selbst an.
Ach so. Ne?
Ja, wenn du mit Autopilot fährst, dann macht er sich selber das Fernlicht an.
Ah, und jetzt macht er sich das Matrixlicht an und alles ist nice. Okay, geil.
Ja, und das ist halt, das war halt, ich glaube, das ist so von der Tesla-Programmierung, glaube ich, so gewesen, dass das immer, wenn der Autopilot sagt, ich brauche das, wird es halt angemacht. So, und das hat glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob hier LKW-Fahrer unter den Zuhörern sind, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Tesla schon am Licht ausmachen konnten. So, oh nee, schon wieder so ein Tesla. Ich habe da auf jeden Fall häufig so eine Lichthupe bekommen von dem LKW gegenüber. Und das hat auf jeden Fall, ist das deutlich besser geworden. Und da blendet man den Gegenverkehr weniger. Und das merkt man auch auf Landstraße. Das wird so richtig halt ausmaskiert, wo dann das Auto fährt, was einem entgegenkommt. Und ja, eigentlich schade, dass das erst so spät kommt. Aber ich bin trotzdem happy, dass es da ist.
Ja, auf jeden Fall. Ey, eine Sache, die ich auch richtig geil finde, ist, dass sie nochmal verändert haben, wie der Autoschlüssel funktioniert. Das ist was, das kriegst du nur, wenn du ein Highland Model 3 oder ein Model S oder ein Model X Facelift hast, weil nur diese Autos bisher einen Ultra-Wideband-Chip verbaut haben. Das ist derselbe Chip, den Apple zum Beispiel für die AirTags nutzt, dass man so genau orten kann, wo der AirTag ist und auch diesen Pfeil auf dem Display bekommt. Diesen Chip haben jetzt die neueren Teslas drin und iPhones halt natürlich auch schon eine ganze Weile. Und wenn diese Kombination zusammenkommt, ein Auto mit Ultra-Wideband-Chip und ein iPhone mit Ultra-Wideband-Chip, dann hast du einen Ultra-Wideband-Schlüssel fürs Auto. Heißt, der Tesla merkt nicht mehr nur, ah, okay, das Handy ist jetzt in der Nähe, ich kann jetzt aufgehen, sondern der Tesla weiß auch ganz genau, wo du mit dem Handy stehst. Und das führt zu coolen Dingen wie, ey, wenn du mit deinem Partner zum Beispiel gleichzeitig ans Auto rantrittst, na, und beide machen Fahrer- und Beifahrertür irgendwie so gleichzeitig aus, dann ist er jetzt nicht mehr verwirrt, welche Fahrereinstellung er jetzt nehmen soll. Also, weil meine Frau hat natürlich irgendwie einen eigenen Tesla-Account so und eine eigene Settings und so für das Auto und ich auch. Und jetzt weiß er immer ganz genau, ah nee, auf der Fahrerseite ist natürlich Felix eingestiegen, das muss jetzt dem sein Profil sein. Hat auch schon davor ganz gut funktioniert, funktioniert jetzt besser. Und es gibt jetzt einen automatischen Kofferraum. Das heißt, wenn ich jetzt zum Kofferraum hinlaufe, erkennt er über diesen Ultra-Wideband Chip, aha, Felix steht hinten am Kofferraum, dann fängt das Auto an so zu piepen, es gibt so einen Ton von sich, so düt, 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 und wenn es fünfmal gepiept hat, dann geht der Kofferraum von alleine auf. Also so ein bisschen so wie bei manchen anderen Autos, wo man dann mit dem Fuß so unterm Kofferraum so ein bisschen schwenken muss. Also einfach super praktisch, wenn man irgendwie gerade die Hände voll hat und was Großes, Schweres im Kofferraum laden will, so gerade aus dem Supermarkt rauskommt mit den Einkäufen oder so. Und das funktioniert unfassbar gut. Das funktioniert extrem. Das ist so, du stehst so am Kofferraum, willst ihn eigentlich gerade gar nicht aufmachen. Dann fängt er an zu piepen, du gehst einen Schritt zurück, es hört sofort auf. Du gehst wieder einen Schritt näher, es fängt sofort wieder an. Und also es ist wirklich, es funktioniert nur, wenn du vor dem Kofferraum stehst. Und durch das Piepen ist es halt auch äußerst selten, dass er dann aus Versehen aufgeht. Es gibt jetzt halt nur so eine kleine Dead Zone vor dem Kofferraum, wo du jetzt nicht mehr abhängen kannst.
Also so entspannt am Kofferraum lehnen und mit den Freunden quatschen, das geht halt nicht. So, dann geht
ja, es sei denn, du machst das Feature aus oder du machst halt Bluetooth am Handy aus. Also da hast du auch die Wahl, ne? Also wenn dich das nervt mit diesem Autokofferraum, mach's halt wieder aus. Ist ja eh ein neues Feature, was du davor nicht hattest. Und niemand verliert was, wenn er das ausmacht. Du kannst nur gewinnen, wenn du es anmachst. Aber wenn dir das Feature taugt. Cool. Für mich gerade mit Kind, oh, Dicker. Es ist so geil. I love it.
Ja, das ist auch mit den Profilen, das ist natürlich echt clever. Und vielleicht kann man damit ja in Zukunft sogar noch mehr Spaß haben.
Ja, also die Möglichkeiten sind eigentlich ziemlich unbegrenzt, ne? Also das ist so automatische Frank-Öffnung und so könnte vielleicht noch irgendwann kommen dafür oder ja, viele, viele Ideen. Aber er weiß halt einfach genau, wo du bist. Und machst damit smarte Dinge.
Aber das war auf jeden Fall mal wieder ein Update, das echt ganz cool war. Ich hatte nämlich in letzter Zeit, war ich auch schon fast so ein bisschen abgefuckt von Tesla, weil die teilweise so Updates gebracht haben, die einfach irgendwie einen nur genervt haben. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das auch beim Model S war, aber die haben teilweise jetzt das noch verschärft, dass wenn du den Autopilot mal verkackst, dass dann stand bei mir zum Beispiel einmal irgendwie, du darfst jetzt noch zweimal den Autopilot, also mit verkacken meine ich, dass manchmal piept der so und wenn du dann nicht das Lenkrad schnell genug greifst, dann deaktiviert er quasi den Autopiloten. Wahrscheinlich irgendwie noch so, wenn das jetzt noch zweimal passiert, dann darfst du den Autopiloten gar nicht mehr benutzen und ich so, okay. So, also solche Updates kamen dann teilweise rein. Das hat mich ein bisschen genervt. Auch wenn es im Endeffekt nicht schlimm ist, so, aber irgendwie, keine Ahnung, da hat man das Gefühl, es wird einem eher noch was weggenommen.
Ja. Es gibt noch eine weitere Funktion, die dazu gekommen ist. Und das ist tatsächlich von allem meine allerliebste. Weil ich die ist wanky, die ist experimentell, die ist durchgeknallt. Ja, so etwas, was andere genau Autos. Das ist genau der Grund, warum ich Tesla mag. Das ist genau, weil die einfach einen kompletten Schaden haben und manchmal dann einfach die verrücktesten Dinge ausprobieren. Und das finde ich einfach ultra sympathisch. Ich rede von der Autoshift Beta. Wir erinnern uns zurück, als Tesla den Model S und X ein Facelift verpasst hat, haben sie alle Hebel rausgenommen. Den Gangwahlhebel, den Blinker, so alles waren auf einmal Tasten auf dem Lenkrad und Gang wählen, so musst du über den Bildschirm. Selbes Schicksal, sag ich mal, hat dann auch das neue Highland Model 3 heimgesucht. Auch da kam der Shifter auf dem Display. Selbes gilt für den Cybertruck. Und schon damals bei der Vorstellung hat Tesla groß rumposaunt, ja, wir brauchen ja gar keinen Gangwahlhebel mehr, weil das Auto ist so schlau, das wird in jeder Situation wissen, ob du vorwärts oder rückwärts fahren willst. Große Worte.
Ja.
Ja. Alle haben sich gefragt, wie soll das gehen? Dann kamen die Autos raus und es hat sich herausgestellt, ey, die Funktion ist nur Autoshift out of park. Also nur, wenn man den Parkzustand verlässt, wird automatisch der Gang eingewählt. Man steigt ins Auto ein, drückt auf die Bremse, er guckt einmal kurz, ist vor mir was oder hinter mir was. Wenn nirgendwo was ist, fahre ich vorwärts. Wenn vor mir was ist, fahre ich rückwärts. Und wenn hinter mir was ist, fahre ich natürlich auch vorwärts. Und das war auch schon die ganze Funktion. Hieß damals Autoshift out of park Beta. Jetzt mit dem neuen Update ist Autoshift out of park nicht mehr Beta, sondern fertig. Ja, und würde ich auch zustimmen, das ist jetzt über die letzten Monate immer besser geworden und mittlerweile habe ich gar keine Probleme mehr damit. Jetzt gibt es aber eine neue Beta und zwar die Autoshift Beta. Und die ist nicht nur out of park, die geht in jeder Situation. Wir haben jetzt das, was uns quasi von Anfang an versprochen wurde, ein Auto, das immer für dich entscheiden kann, in welche Richtung du gerade fahren willst. Und ich war sehr skeptisch, wie sie das lösen wollen, ohne dass man sich die ganze Zeit denkt, wieso macht dieses dumme Auto nicht, was ich will? Aber sie haben eine Lösung gefunden, würde ich wirklich sagen. Also es fühlt sich so geil an, das zu benutzen, wenn es funktioniert. Und es funktioniert in 80% der Fälle aktuell. Und es ist noch Beta, ne? Es ist die allererste Version davon, die wir bekommen. Also ich würde sagen,
Hau mal so ein paar Beispiele raus.
Also grundsätzlich muss man sagen, ist der größte Punkt, der dieses Update für mich zu einem Hit macht, die Art und Weise, wie der Gangwechselprozess selbst gelöst wurde. Weil wenn man sowas hört wie, das Auto entscheidet für dich, wo du hinfährst, kriegt man ja erstmal so ein bisschen Angst und Respekt, weil man sich so denkt, so ja, was, wenn ich vorwärts fahren will und der macht dann einfach den Rückwärtsgang rein, ich drücke aufs Gas und fahre random rückwärts gegen irgendeine Mauer.
Einfach so McMoley und dann fährst du geradeaus.
Da einfach so, du parkst so ganz entspannt am Meer, so am Hafen und fährst da so ins Hafenbecken rein, weil das Auto einfach überhaupt nicht gecheckt hat, wo du hin willst. So ist es zum Glück nicht, denn jeder Gangwechsel benötigt eine Bestätigung vom Fahrer. Jetzt denkt man sich vielleicht so, ah, also eine Bestätigung, da muss ich ja doch wieder was machen. Wie an den Hebel gehen oder auf dem Display swipen. Ich muss es ja irgendwie bestätigen. Also ist es ja gar nicht einfacher als davor. Ist es doch, denn die Bestätigung passiert durch das Drehen des Lenkrads. Und wenn man genau drauf achtet, dann dreht man das Lenkrad eigentlich immer in Situationen, in denen man zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang wechseln will. Es ist eigentlich immer, du fährst nie geradeaus vorwärts und willst dann direkt danach wieder geradeaus zurückfahren. Das kommt einfach nicht vor im Alltag. Vielleicht super selten, dann nutzt halt doch den Bildschirm zum Gang wechseln. Aber meistens sind es so Situationen wie, du willst eine 3-Punkt-Wende machen oder du willst eine Parklücke einparken oder so. Und das sind dann so Situationen, so wenn du irgendwo jetzt zum Beispiel 3-Punkt-Wende machen willst, dann fährst du vorwärts, so, lenkst schon so ein bisschen ein und bleibst stehen. Autoshift erkennt, ah, er will eine 3-Punkt-Wende machen, bietet dir an, auf dem Bildschirm den Gang für dich zu wechseln. Und alles, was du machen musst, um diesen Gangwechsel zu bestätigen, ist leicht einlenken. Dann siehst du das auf dem Display, dass es so einen Haken gibt. Es wird ein großer Pfeil angezeigt in die Richtung, in die du jetzt als nächstes fahren wirst. Und dann gehst du wieder aufs Gas und hast den Gang gewechselt. Andersrum wieder dasselbe. Du kommst so hinten an, willst wieder zurückwechseln. So, drehst du das Lenkrad, wechselst du den Gang. Drehst du das Lenkrad nicht, bleibst du im selben Gang. Und es ist wirklich so satisfying, auch diese Animation, die passiert, wenn du am Lenkrad drehst. Da ist dann so ein kleiner Pfeil auf dem Screen, der so mitgeht. Und es macht so ein kluck, 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 bumm, so ein Soundeffekt, um dir zu bestätigen, was du gerade gemacht hast. Also es ist wirklich, wirklich geil gelöst. Und ich bin saugespannt, wo das noch hingeht, wenn es mal nicht mehr Beta ist.
Und überleg dir mal, wir sprechen jetzt gerade die ganze Zeit von Features, die eigentlich übel aufwendig sind in der Programmierung, aber die Tesla macht so unter anderem auch, um halt Bauteile einzusparen, ne? Und ja, das ist halt wirklich ultra, ultra clever, wenn sie es einmal geschafft haben, das fertig zu entwickeln, sodass einfach so Fahrer wie wir damit happy sind und ihre Hebel und Parksensoren nicht mehr vermissen, da können sie ihre Marge halt noch weiter hochziehen, weil andere Autohersteller brauchen halt diese ganzen Hebel und Sensoren noch und sie halt nicht. Und sie haben halt einmal das Investment, die Software darauf halt zu trainieren. Und wenn das erledigt ist, ist es halt einfach nur noch Profit.
Ja, und sie haben halt den Ruf, die Hardware rauszunehmen, bevor die Software fertig ist.
Das stimmt, das ist ja auch das,
was... Dafür stehen sie dann auch zu Recht in der Kritik. Ich muss aber sagen, also jetzt Tesla Vision bin ich mittlerweile... Es gibt noch so ein paar Enhanced Autopilot-Funktionen, die ohne Ultraschallsensoren nicht funktionieren. Das finde ich nach wie vor frech. Da muss das Update bald mal kommen. Aber was das reine Parken angeht, würde ich sagen, haben sie delivered mittlerweile. Und was diese Autoshift-Geschichte angeht, passt jetzt als Beta schon für mich, wird in Zukunft nur noch besser. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Blinkersituation, weil die finde ich nach wie vor ein bisschen stressig, so mit den Blinkertasten. Da hätte man aber auch das Potenzial, mit smarter Programmierung da noch gegen zu lenken. Gerade sowas wie Kreisverkehre, ey, wenn dein Navi läuft, weiß das Auto ja, wohin du willst. Es könnte den Blinker für dich setzen. Also bin mal gespannt, was da noch kommt.
Navi ist ultra einfach eigentlich, oder?
Ja.
Gut, aber, ja gut, kann natürlich dann dazu kommen, dass du halt dann doch geradeaus fährst. Passiert ja wohl manchmal.
Kann natürlich passieren, man kann es aber auch so sehen, wenn der Blinker automatisch angeht und du dieses Tick-Tock, Tick-Tock auf einmal hörst,
dann kannst
du schon wie so ein kleiner Reminder, so, ah shit, ich muss ja hier abbiegen. Und wenn du das siehst und denkst so, ah, ich will aber gar nicht da langfahren, wo das Navi lang will, dann machst du den Blinker halt wieder aus.
Also so, eigentlich ist das schon super naheliegend. Eigentlich ist das naheliegender als so eine Autoshift-Funktion, oder? Also.
Schon irgendwo, ja.
Gut, aber man fährt ja auch nicht immer mit Navi. Also ich zumindest nicht.
Ja, ist ja auch nur eine Idee, was? Vielleicht fängst du ja dann an, mehr mit Navi zu fahren, wenn es ist. Ja, statt nee. Auf deiner Route 30 Mal den Blinker betätigen zu müssen, musst du nur einmal auf dem Navigieren-Ding runterwischen, um nach Hause zu navigieren und fertig. Das ist also 30 Blinkervorgänge mit einem Wisch erledigt.
Ja. Ich muss da nur gerade so lachen. Ich hatte hier mit einem Kollegen die Situation, dass ich ihm groß erzählt habe, so ja, ich fahre gerne ohne Navi, weil ich das so satisfying finde, irgendwo hinzufinden, ohne halt Navi dafür zu brauchen. Weißt du, so, dass du selbst so deinen Kopf anstrengen musst, so
orientierungsmäßig.
Und ich erzähle ihm das so und so überzeugt von einem selbst und dann fahre ich halt so los und verkack's halt einfach direkt komplett und bin irgendwie so komplett falsch gefahren. Das war aber dann ein einmaliges Vorkommnis natürlich.
Ist ja klar. Of course. Also davor noch nie verfahren.
Nein, ja,
aber ich würde sagen, das ist das Tesla-Update im Endeffekt, ne? Das ist das. Kurze andere Tesla-News, die ich noch anschneiden möchte. Es sieht jetzt immer mehr und mehr, das ist jetzt nicht eine einzelne Sache, die passiert ist, aber das wurde jetzt nochmal durch den letzten Earnings-Call ein bisschen klarer. Es könnte sein, dass Teslas 25.000 Euro EV-Pläne folgenden Turn genommen haben. Einerseits gibt's das Robotaxi, das ist ein komplett neues Auto, das entwickelt wird, wenig kosten soll und halt auf Autopilot basiert, ja, das gar kein Lenkrad mehr haben wird und bla. Aber das 25.000 Euro oder der günstige fahrbare Tesla wurde eventuell gar nicht gecancelt, sondern so umstrukturiert, dass sie jetzt einfach eine sehr viel günstigere Variante vom Model 3 auf der Fertigungslinie vom Model 3 produzieren werden. Also so quasi noch eine Baseline unter Standard Range. Mit nochmal ein bisschen kleinerem Akku, nochmal ein bisschen leichter, vielleicht als Hatchback, also leicht andere Karosserieform, aber trotzdem viele Teile geshared und so. Das könnte passieren. Elon Musk hat dieses neue Fahrzeug, an dem sie da arbeiten, beschrieben als etwas, das viele gar nicht spektakulär finden werden, aber im Gesamtkontext der Industrie sehr spektakulär sind. Und das trifft halt auf ein abgespecktes, günstiges Auto absolut zu.
Na, das wäre interessant. Also, aber eigentlich, also wenn das so ein Hatchback ist, kommt das ja schon sehr nah an diese Renderings ran, die man immer gesehen hat. Das sah ja immer aus wie ein kleineres Model 3.
So, ja, ne? Weil das halt die Sachen sind, die verfügbar sind. Aber bisher hat das halt an einem gänzlich neuen Fahrzeug gearbeitet. Das wurde dann Gerüchten zufolge eingestellt, beziehungsweise 100% in das Robotaxi umgewandelt. Und ja, für den günstigsten Tesla könnte es jetzt halt auf der Model 3-Fertigung weitergehen. Ich bin gespannt. Das wäre es schon. Mach mal schneller.
Ja, stimmt. Und auch allein die Entwicklungskosten würden sie sich natürlich zum Großteil auch noch einsparen, wenn sie das irgendwie auf Model 3 machen können.
Ja, und sie brauchen halt keine extra Factory oder Kram dafür. Na, also mal gucken, was da passiert. Ja, aber was mich jetzt interessiert, Julian, PV-Talk, 100 Kilowattstunden an einem Tag, bist du denn bekloppt?
Ja,
was
also
geht da ab?
Man muss natürlich sagen, wir haben jetzt mitten im Sommer, aber das war, also heute war der erste Tag, wo die neue PV-Anlage komplett durchgelaufen ist. Gestern wurde die in Betrieb genommen und also mega geil. Das ist der Grundschritt dazu, irgendwie so ein bisschen autarker leben zu können. Und der erste Schritt dafür. Es sind dann noch ein paar weitere Schritte zu gehen. Aber ich fand es ultra spannend, diesen ganzen Prozess festzuhalten. Ich werde da natürlich auch noch ein Video zu drehen und raushauen. Da könnt ihr auch gespannt sein. Aber für mich, ich muss sagen, seitdem ich das Haus gekauft habe, ja, war das wirklich für mich so ein Ding, so richtig geile große PV-Anlage aufs Dach. Mega. Ich bin sogar so weit gegangen, ich habe mal kurzzeitig überlegt, so, ja, will man da irgendwie noch eine Gaube hinsetzen oder sonst was? Nein, PV, let's go. Scheiß auf Gaube.
Ich möchte ein Kraftwerk werden, danke.
Ja, maximal Ertrag und
nicht fertig. PV nicht nur für mich, sondern die ganze Straße. Die können den dann gerne von mir haben, den Strom. Wird schön ins Netz eingespeist.
Wenn du 100 kW einspeist, ne, das kann ja schon für einen Tag mehrere Haushalte versorgen. Also ich habe heute mal geguckt, ich habe heute irgendwie 10 kW verbraucht, hier oder wir im Haus. Und das, also dementsprechend wäre es heute gesehen 10 Haushalte gewesen. Das ist halt schon nice. Aber heute war auch ein sonniger Tag, muss man sagen. Ja. Aber das ist schon, du hast ja auch Fotos gesehen, alles hier mit Gerüst ums ganze Haus. Das ist schon
ja, krass. Erzähl mal so ein bisschen, was da genau abgegangen ist, weil du hattest ja eine PV-Anlage davor schon drauf auf deinem Haus, als du es gekauft hast, oder?
Genau. Ja, die war halt schon super alt. Das hat man, glaube ich, auch in den Videos gesehen. Und deswegen, die war tatsächlich von der Performance sehr nah an einem Balkonkraftwerk, obwohl sie halt das ganze Dach halt besetzt hat. Ja. So, und deswegen war das halt, war jetzt kein Sicherheitsrisiko oder irgendwie so, aber es hat jetzt auch einfach nichts mehr gebracht, diese PV-Anlage da großartig zu haben. Und dementsprechend wurde die halt jetzt mit einer neueren Anlage halt ausgetauscht. Und
ist dabei die Größe angewachsen oder hast du genauso viele Panels wie vorher?
Nee, und man muss auch sagen, die Panels waren früher halt auch viel kleiner. Also zumindest die ich jetzt auf einem Haus hatte, die waren deutlich kleiner als heute. Das heißt, ich habe es gar nicht gezählt, aber ich glaube, ich habe...
In Quadratmetern, das muss es dann eigentlich
angeben. Ja, in Quadratmetern
die Panelgröße
ist die Fläche größer geworden. Das war damals, war das noch nicht so diese Philosophie, mach halt voll das Dach, sondern da war das halt so, ja, wir probieren das mal aus und pipapo, obwohl dafür die Anlage schon relativ groß war bei uns. Aber jetzt haben wir schon versucht, möglichst viel vom Dach halt zu bedecken. Und das ergibt ja auch nur Sinn eigentlich, ne, wenn man dann einmal dabei ist. Ich glaube, dann ist es immer, wenn man dann irgendwann später nochmal sagt, boah, ich will jetzt doch nochmal eine Reihe dazu haben, natürlich viel teurer das zu machen, als wenn man dann direkt sagt, man macht einmal das ganze Dach in einem Rutsch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, geil. Aber hast du jetzt dann auch das ganze System irgendwie mit geupgradet? Hängt da jetzt noch ein Akku mit drin oder wie ist das?
Ja, Logo, also da hängt dann noch ein Akku mit drin.
Wie viel Kilowattstunden gehen da rein? Wenn du 100 am Tag machst, wie viel darfst du behalten?
20 darf ich behalten.
Der Rest muss ins Netz, okay. Oder halt ins Auto, ne? Da musst du immer halt dann laden, wenn gerade die Sonne gönnt.
Ja, aber heute war wirklich so Akku voll, Auto voll. Das war so, okay,
scheiße. So, oh Gott sei Dank, LFP, kann ich schön auf 100% hochknallen.
Ja, aber das ist im Sommer, ist diese Anlage halt einfach vollkommen überdimensioniert zum Haus. Aber ich glaube, für den Winter, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie das dann im Winter läuft. Weil dann hast du natürlich viel geringere Erträge. Und dann wird, glaube ich, auch der Speicher super spannend werden, dass du dann damit halt über die Tage, wenn du dann mal einen sonnigen Wintertag hast, kriegst du den Speicher wahrscheinlich immer noch gut voll und musst dann gucken, dass du haushalten kannst. Also ich glaube, du kannst dann immer noch relativ hoch in der Autarkie unterwegs sein, aber das wird sich zeigen, weil das Dach ist auch ziemlich gut ausgerichtet und so.
In der Autarkie, geil.
Ja, das ist jetzt... Fehlt noch Wechselrichter, wollte ich schon sagen. Der fehlt natürlich nicht. Fehlt noch Wärmepumpe. Dann bist du natürlich ganz, ganz nah dran.
Ja, aber kann man das so einfach umbauen dann bei deinem Haus? Oder ist das geplant? Was steht da an?
Ja, also mittel- bis langfristig ist das geplant. Wir haben das jetzt auch schon vorbereitet. Dass dann halt zum Beispiel noch ein zweiter Zähler mit drin ist. Es gibt ja für Wärmepumpen dann auch, ich sag mal, spezielle Tarife, wo man dann den Strom für die Wärmepumpe auch günstiger beziehen kann. Deswegen macht man dafür häufig dann noch einen zweiten Zähler. Und der ist jetzt auch schon vorbereitet. Aber natürlich musst du dann halt die Heizungsanlage austauschen, also schon ein bisschen größerer Akt, aber das ist auf jeden Fall machbar. Weil
aber jetzt irgendwie zusätzliche Dämmung am Haus oder so ist nicht benötigt, das passt dann.
Die
Wärmepumpe donnert es voll.
Genau, also das Haus könnte schon noch besser gedämmt sein, so ist es nicht, aber es ist jetzt auch keine Vollkatastrophe, also es ist schon gedämmt überall. Und dementsprechend würde sich das nicht lohnen, das jetzt nochmal alles aufzureißen und nochmal weiter zu dämmen. Gerade wenn man halt eine große PV-Anlage hat, kann man dann ja auch viel von dem Strom, den man für die Wärmepumpe benötigt, einfach günstig selber herstellen. Muss ja. man halt gucken, wie viel, das ist halt jetzt dann echt so im ersten Winter, wenn er dann in ein paar Monaten, das kann gerne noch ein bisschen dauern, aber wenn der dann kommt, dieser erste Winter, kann man dann natürlich die ersten Erfahrungswerte auch ziehen. Passt das mit dem Speicher? Ne? Wie viel Strom haben wir noch über? Würde dann die Wärmepumpe davon auch noch gespeist werden können und sowas? Das kann man dann ja alles sich noch ausrechnen und überlegen. Das ist jetzt erstmal nicht geplant, die Wärmepumpe direkt zu bauen. Genau, da können wir einfach dann noch Erfahrungen sammeln. Und unsere Voreigentümer, die waren nämlich so drauf, dass sie noch 2023 eine neue Gasheizung eingebaut haben. Also wäre jetzt auch schon ein bisschen lost, so ein Jahr später die direkt wieder auszutauschen. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Ja, ich muss fast sagen, es hätte mich fast sogar mehr gefreut, wenn da noch eine alte Gasheizung drin gewesen wäre. Dann wäre es so gewesen, so ja, da muss jetzt auch die Wärmepumpe kommen. Aber nee, ja gut. Es ist so, auf der einen Seite ist das jetzt entspannt, da muss man sich jetzt erstmal nicht drum kümmern.
Okay.
Aber irgendwie fühlt es sich auch ein bisschen, ja.
Gab es irgendeinen Fun Fact oder einfach irgendetwas, das sich beim Prozess des Upgradens deiner PV-Anlage irgendwie besonders weggeflext hast, wo du dachtest, irgendwie, keine Ahnung, witzig, dass das so funktioniert oder krass, dass die Technik mittlerweile so weit ist?
Also einmal fand ich es richtig funny, als die ersten alten Module abgebaut wurden, dass man dann gesehen hat, so von wem die produziert wurden. Und das hätte ich halt niemals erwartet. So, das
Siemens! Nein, keine Ahnung.
Das hätte ich schon noch eher irgendwie erwartet, aber sie sind einfach von Shell produziert worden.
ja, okay, ja.
Also du holst so dieses alte PV-Modul vom Dach, drehst das so um und da ist einfach so ein Shell-Logo und wurde halt einfach von Shell produziert, das PV-Modul. Und dann habe ich dann ein bisschen recherchiert, das wurde dann irgendwann an SolarWorld verkauft, aber die haben tatsächlich PV-Module einfach gebaut, aber auch nicht so gut, weil die hatten wohl große Probleme mit der Qualität, was man auch bei meinem Dach gesehen hat. Also die Module sahen wirklich ziemlich lost aus. Also die hatten halt so ganz viele Verfärbungen und Flecken und ich glaube Wasser ist da einfach eingetreten mit der Zeit. Ja. Ja, das war schon verrückt. Ja, aber ansonsten auch einfach super spannend, dann Handwerker zu sehen, die das halt jeden Tag machen und wie die so arbeiten und das halt alles zu filmen und ich war die ganze Zeit
Wie
so.
Lange hat das gedauert? Die ganzen neuen Panels, also ging das so in einem Rutsch von null Panels sind auf dem Dach und zu alle Panels sind auf dem Dach oder war das irgendwie so über mehrere Tage verteilt?
Das waren 3 Tage tatsächlich.
Okay.
Ja, also es ist schon, es sind jetzt glaube ich 49 Panels gewesen.
Jo.
Also das sind schon viele.
Und, wie viel Solar willst du haben? Ja.
Und das Verrückte war bei mir sogar, ich habe dann, als dann alle Panels drauf waren, habe ich so gedacht, ja eigentlich da hätte schon noch eine Reihe hingepasst. So.
Ja, es ist noch nicht zu spät, oder? Ja. Erstmal den Ertrag im Winter abwarten.
Ja, und die dann auch so, jo, Digga, reicht das nicht? Ich so, ja gut, wenn man einmal dabei ist.
ja. Also tatsächlich manche denken halt bei den Solarpanels nur an sich selbst. Julian denkt an alle Mitmenschen mit. Die dürfen auch alle ein bisschen Solar
spielen. Nee, ich denke halt vor allem an Winter mit Wärmepumpe. Also jetzt, klar.
Also
jetzt
doch, wieder. Nein. Ich bin, denk egoistisch, Leute. Nur um es nochmal klar zu stellen.
Nee, also da muss ja keiner irgendwie, das ist natürlich, hast du den größten Nutzen von der PV-Anlage, wenn du es halt selbst nutzt. So jetzt diese 100 Kilowattstunden, die ich heute ins Netz gejagt habe, das sind im Endeffekt 7 Euro. Ich meine, du kriegst 7 Cent pro Kilowattstunde.
Ja, das
und
ist...
Und du
fürs Geld
halt
muss man es nicht machen, aber der Strom ist dann halt trotzdem drin im Netz, ne? Also nur weil man wenig Geld dafür bekommt, heißt es nicht, dass er nicht generiert wurde und von niemandem genutzt wurde und auch nicht grün ist oder so, sondern jeglicher grüner Strom im Netz verdrängt im Zweifel andere Stromquellen, auch wenn du dafür jetzt persönlich nicht so bezahlt wirst.
Klar, also es ist jetzt auch nicht so, dass es sich finanziell gar nicht lohnt, ne? Also es lohnt sich halt umso mehr, desto also wenn du halt einen guten Anteil von dem Strom, den du produzierst, halt selber nutzen kannst, dann kriegst du ja quasi das Geld erstattet, was du eigentlich bezahlt hättest. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Stromvertrag mit 28 Cent oder so, was relativ günstig ist. Und deswegen ist das halt quasi so, als wenn ich 28 Cent gutgeschrieben bekomme, weil ich die eigentlich bezahlen müsste. So kannst du es dann halt rechnen. Ja. Und das ist natürlich dann schon deutlich besser, als es halt für 7 Cent zu verkaufen. Aber man kann es natürlich auch zu weit treiben, wenn man dann sich einen riesigen Akku holt, um 100% autark zu sein, dann musst du natürlich auch diesen teuren Akku bezahlen. Und dann, also es ist bei jedem, glaube ich, so ein Ding, wo man sich das wirklich ausrechnen muss, was da für eine Größe irgendwie Sinn ergibt.
Ja. Irgendwann steht bei Julian noch der Cybertruck vor der Tür, nur als Hausspeicher.
Ja, Wallbox haben wir auch neu bekommen. Das war eine wilde Buddelaktion durch den Garten und Pipapo ist jetzt mit so einer Säule.
Ist sie jetzt draußen oder ist sie jetzt noch in der Garage?
Nee, die ist jetzt draußen. Auf so
geil!
Einer, auf so einem,
ich muss direkt wiederkommen, merke ich
gerade. Ja, jetzt könntest du richtig schön Überschuss laden. nice. Da gibt es auch ganz viele verschiedene.
Ja, okay. Ich auch,
ja.
Sag du zuerst.
Also, da gibt es verschiedene Varianten quasi bei Wallboxen, wie die halt Überschuss laden. Weil du willst ja, gerade wenn du dann deinen Stromverbrauch optimierst, es so machen, dass der Strom, der nicht in deinen Speicher geht und den du nicht zu Hause brauchen kannst, dass der möglichst in dein Auto reingeht. Also dass du den Überschuss halt quasi lädst. Und dann gibt es halt einmal Wallboxen, die halt so Sensoren haben, die du quasi an deine Verkabelung dran setzt. Und die können dann durch das Kabel messen, okay, da fließt gerade so und so viel Strom durch. Und wenn du dann zwei Sensoren so platzierst, dass die einmal messen können, was gerade vom Wechselrichter kommt und was gerade verbraucht wird, dass sie dann die Differenz dadurch ausrechnen können und das reinladen. Das fand ich auch so verrückt.
Strong.
Dass du halt dann gar nichts in deiner Verkabelung irgendwie ändern musst, sondern nur so Sensoren an die Kabel dran setzt, die halt den Stromfluss einfach messen können. So, das ist halt schon echt, echt nice, dass du dann dadurch, ohne irgendwie so einen Eingriff in dein Stromnetz haben zu müssen oder eine Komponente zu installieren, dadurch schon Überschuss laden kannst. Und dann gibt es natürlich noch so Systeme, die dann halt wirklich auch eingebaut werden und dann, dass du es auch mit Home Assistant und so weiter ausrechnen kannst. Aber da bin ich noch nicht angekommen. Das muss ich mir alles nochmal angucken. Meine Anlage ist mit Home Assistant kompatibel, aber das nehme ich mir dann mal für eine ruhige Woche vor.
Geil. Also ich mache dir folgendes Angebot. Ich komme zu gegebener Zeit wieder vorbei. Ich bringe einen leeren 100 Kilowattstunden Akku mit und dann gucken wir mal, ob wir den in einem Tag vollkriegen.
Also wenn es so ein Tag wie heute ist, easy.
Geil. Okay, aber gut. Nächstes Thema, Leute. Ich muss mich einfach nur ein bisschen mit euch freuen, weil ich als Nintendo-Fan einfach total bedient wurde diese Woche. Es war eine neue Nintendo Direct und es ist halt wirklich die Situation, die, ne? Nintendo selbst hat den Switch-Nachfolger schon angekündigt. Also nicht das Gerät selbst, aber dass es kommen wird. Eine Ankündigung der Ankündigung quasi. Die gab es letzten Monat.
Da haben wir auch schon drüber gesprochen, genau.
Nintendo CEO einfach getwittert. So, nur dass ihr wisst, es wird nochmal eine Nintendo Direct geben. In der wird aber nicht die nächste Switch angekündigt. Das machen wir in der Direct danach. Also chillt mal ein bisschen. Es kommt eine neue Switch, aber jetzt noch eine letzte Direct nur für die alte Switch, okay?
Yes.
Okay.
Das ist so eine Direct, die letzte Direct so irgendwie, man denkt so, ja, das ist jetzt Ausverkauf, so okay, jetzt muss doch alles raus für die Switch, aber scheinbar war es ja nicht so.
Nee, absolut nicht so. Du würdest ja wirklich damit rechnen, dass da jetzt keine krassen Sachen mehr kommen. Dass alle Entwicklungspower, die irgendwie in dieser Firma haben, sich schon auf die Launch-Titel von der nächsten Konsole konzentriert. Aber man muss halt sagen, dass wir mit der Switch halt die Situation haben, dass sie sich unfassbar gut verkauft hat. Also es gibt ja irgendwie über 100 Millionen Switches. Ich kann vielleicht nochmal Switch Sales eingeben. Wie viel haben wir genau? 140 Millionen verkaufte Einheiten. Ei, also die Installed Base ist ziemlich groß. Sau viele Leute haben eine Switch und es ist natürlich ein Riesenpublikum, an das du Software verkaufen kannst. Und Nintendo hat sich nicht lumpen lassen und sich gedacht, naja, dann verkaufen wir noch ein bisschen Software. Machen wir noch ein bisschen was Schönes. Und diese Nintendo Direct Präsentationen sind halt im Normalfall auch immer so aufgezogen, dass die Highlights am Ende kommen, damit du natürlich möglichst lang dran bleibst und die langweiligeren Spiele kommen am Anfang. Aber du hast es bei dieser Direct schon in dem Moment gemerkt, wo sie losging, weil sie einfach mit einem Banger reingesteppt sind, der dann direkt so die Erwartung für die restliche Direct gesetzt hat. Wir haben nämlich ein neues Mario und Luigi-Spiel vorgestellt. Das ist eine RPG-Serie von Nintendo, die von Fans heiß geliebt wird, aber seit 10 Jahren kein neues Spiel mehr bekommen hat oder 8 oder so. Das letzte war auf Nintendo 3DS. Und da haben sie einfach aus dem Nichts ein komplett neues Game rausgehauen. Sah auch echt cool und interessant aus. Man spielt halt so gemeinsam mit Mario und Luigi. Ist halt ein RPG mit Turn-Based Battles und einer tiefen Story und bla. Also sah schon ganz geil aus. Ich glaube, ich persönlich werde es nicht spielen, weil ich erstmal noch durch Paper Mario durch muss. Aber man hat direkt gemerkt, so, das ist ein Highlight-Game von denen. So viele Fans sind richtig ausgerastet und man dachte sich, ei, was kommt denn da jetzt noch?
Ich sehe gerade noch, die Switch benötigt nur noch 13 Millionen Sales, dann zieht sie am DS vorbei.
Das ist also der Grund, warum sie noch mal eine Special Edition auch gelauncht haben in der...
Das ist doch mal noch Motivation, oder? Weil der DS wurde ja auch so krank häufig verkauft.
Geil! Noch ein paar Nintendo Switch Lights verkaufen, haben sie noch mal ein neues Design gemacht, nur um diesen Highscore noch zu knacken. Let's fucking
aber go. Das knacken die safe. Das knacken die ja. Sowas von safe.
Ja, zumal die ja nicht direkt aufhören werden, die Switch zu verkaufen, wenn die Switch 2 da ist, sondern die werden die Switch ja im Preis senken und wahrscheinlich gerade auch so Produkte wie die Switch Lite. Ich glaube, die werden die noch einige Jahre im Programm haben, einfach als günstige Nintendo-Konsole mit sau vielen Spielen. Also es ist halt wirklich so ein Gerät, selbst wenn es nicht mehr das aktuellste Gerät ist, kannst du halt darauf so viel Kram spielen, wenn der Preis dann stimmt, verkauft sich, glaube ich, trotzdem weiter.
Glaube ich ja. Auch. Also das kriegen die auf jeden Fall noch gerockt. Und was waren dann noch so für Spiele, die sie aus dem Hut gezaubert haben?
Also ich muss sagen, es gab allgemein noch viele Sachen, die von Fans viel gefeiert wurden, die jetzt mich persönlich aber nicht so angesprochen haben, aber die trotzdem schon direkt für gute Stimmung gesorgt haben, weil man wusste, okay, das ist jetzt nicht das nächste 0815-Game, sondern da kommt irgendwie was ganz Nettes. Ich liste jetzt aber mal meine persönlichen Highlights auf. Es gibt ein neues Mario Party, das größte Mario Party aller Zeiten laut Nintendo.
Oh, geil.
Mit den meisten Minispielen, richtig stark aussehende neue Maps, super viele Features und Modi und bla. Also es sah einfach wirklich nach einer großartigen Gaudi aus. Und ich denke, das werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Ich liebe Mario Party und jedes neue Mario Party wäre ein Highlight gewesen. Aber das größte Mario Party aller Zeiten, sorry, was ist denn jetzt los? Ja, so ja, auf Last Minute noch mal rausgehauen.
Sind das nicht dann auch so Games, die sie vielleicht auch schon in der Hinterhand auch für die neue Konsole vorbereiten und entwickeln?
Nein. Party muss man sagen. Ja, Mario Party kommt ja pro Konsolengeneration bei Nintendo irgendwie so gefühlt 4-5 Stück raus. Also die hauen die halt so im 2-Jahres-Rhythmus kommt eigentlich immer mal ein neues Mario Party. Macht aber auch Sinn, weil man spielt diese Spiele halt relativ schnell tot, ne? Also sind halt neue Boards, auf denen man spielt, also neue Spielbretter, wo man halt langläuft, neue Minigames, immer wenn ein neues Mario Party rauskommt, neuer Twist. Und dann spielst du das halt 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal mit deinen Kumpels so und irgendwann kennt jeder jedes Minispiel auswendig, weiß genau, was man machen muss, um da zu gewinnen, war auf dem Board jetzt schon das 8. Mal unterwegs und dann wird es halt langsam irgendwann so ein bisschen lasch und dann kommt das nächste Mario Party und dann hast du wieder alles in Fresh. Deswegen haben die halt diesen Release-Rhythmus. Aber das ist halt dieses Mal nicht einfach nur ein neues Mario Party, sondern halt ein echt großes und finde ich schon geil. Also ich glaube, Switch 2 bekommt dann einfach ein eigenes Mario Party. Das ist dann schon wieder Zeit. Bis die Konsole da ist, ist schon wieder Zeit.
Stimmt, das dauert ja auch noch. Wir haben ja gerade erst die Ankündigung von der Ankündigung. Bei der Ankündigung heißt es wahrscheinlich auch noch, das dauert jetzt auch noch ein paar Monate, bis dann die Switch 2 überhaupt kommt.
Dann kleiner kleine Side-Mention geht an Lego Horizon raus. Wir reden über Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, das Horizon auf der PlayStation. Davon gibt es jetzt einen Lego-Ableger, so wie Lego Harry Potter oder Lego Star Wars, was jetzt auf der Switch erscheinen wird. Ich glaube, es ist Multiplattform, also es kommt auch auf anderen Konsolen. Aber ich habe es zum ersten Mal in dieser Direct gesehen und fand's super schön. Also dieser Artstyle, es gibt ja auch schon Lego-Sets zu Horizon. Es fittet einfach, sieht spannend aus, macht Bock, ist natürlich auch ein Multiplayer-Game und so, also nice, nice, nice. Und auch irgendwie überraschend, dass so eine Sony-IP dann einfach auf Nintendo erscheint, aber warum nicht? Aber dann kam eine Viertelstunde vor Ende eine Sache, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Und zwar einfach aus dem Nichts. Nee, eben nicht das One More Thing. So, du würdest denken, so das Krasseste kommt zum Schluss. Aber es kam einfach ein komplett neues Zelda. Kein Remake, kein Remaster. Ein komplett neues Zelda. Und es erscheint im September. In 3 Monaten ist es schon da.
Und da gab es keine Leaks zu nichts.
Nee, es gab eine Woche vorher gab es ein paar Andeutungen. Es kam aus dem Nichts, bam, neues Zelda, in 3 Monaten kannst du es spielen. Und gut, vielleicht man muss dazu sagen, es klingt natürlich krass, wenn ich so sage, wir reden jetzt nicht über den Tears of the Kingdom-Nachfolger oder so. Also es ist kein so riesiges Open-World, bliblablub, Mega-Epos-Zelda.
So eher so Link's Awakening-mäßig, oder?
Genau, sondern eher so Link's Awakening-mäßig. Zelda ist ja auch eine Serie, die ähnlich wie Jump'n'Run Mario in so 2 Welten existiert. Bei Mario hast du ja auch immer diese großen Spiele wie Mario Odyssey oder dann diese 2D-Side-Scroller wie jetzt Mario Wonder, was rauskam. Aber ähnlich wie wir bei Mario Wonder gesehen haben, dass Nintendo jetzt irgendwie langsam im Mut ist, auch mit ihren 2D-Ablegern von ihren Franchises mal ein bisschen rumzuexperimentieren und sich mal ein bisschen was Neues zu trauen. Genau das haben wir jetzt bei Zelda auch gesehen, weil sie haben halt diese Link's Awakening Engine genommen, ja, von diesem Remake, das war ein Game Boy Remaster oder Remake komplett, was da auf der Switch erschienen ist vor ein paar Jahren. Und haben sich gedacht, gut, wenn die Engine jetzt schon fertig ist, dann können wir ja all unsere Programmierenergie in ein komplett neues Spielsystem stecken. Und dann haben sie halt gemacht, ne? Es ist das erste Zelda, in dem man als Zelda spielt, nicht als Link. Etwas, was Fans seit Ewigkeiten wollten und jetzt bekommt man es endlich. Und der Twist ist halt, dass Zelda nicht wie Link mit einem Schwert kämpft und so, wow, das ist so ein Krieger oder Ritter ist. Nein, Zelda ist ja eine weise Prinzessin und deswegen ist sie eine Magierin. Sie kann zaubern und die Fähigkeit, die sie in diesem Spiel erlangen wird, ist, Objekte zu kopieren und an beliebigen Orten wieder einzusetzen. Also du kannst quasi ein Objekt erlernen, indem du auf das zugehst, da steht zum Beispiel dann so ein Tisch, gehst dann mit deinem Zauberstab drauf zu, erlernst den Tisch und ab dem Moment kannst du überall in der Welt Tische erzeugen. Das ist auch so ein Speicher, also das ist nicht so, okay, jetzt kannst du nur Tische erzeugen, sondern du lernst halt alles, was du so findest und du kannst dann halt alles, was du irgendwann mal gefunden hast, immer recreaten. Es kostet dich aber Energie, Sachen zu erstellen. Das heißt, du kannst die Welt nicht einfach überall mit replizierten Dingen vollklatschen, sondern das ist schon so ein bisschen begrenzt, aber dennoch sehr frei und die Art und Weise, wie dieses System halt ins ganze Spielgeschehen eingebunden ist, finde ich, sieht sehr vielversprechend aus. Es ist beim Erkunden der Welt mit drin, weil wenn du über irgendwie einen Abgrund musst oder eine steile Wand hoch oder so, kannst du halt dadurch dich da entlang bringen, ja, und da Fortschritte machen. Aber es ist auch geil. Teil vom Kampfsystem. Du kannst Steine erstellen, ja. Nee, du kämpfst. Du kannst zum Beispiel Steine erzeugen und auf Gegner werfen. Du kannst aber auch Gegner besiegen, dann die Gegner klonen und die dann einsetzen, dass sie für dich kämpfen und dir dann so eine kleine Armee dann quasi bauen für deine Kämpfe. Sorry, das ist gerade die ganze Zeit. Ich bin ein bisschen heiser. Ja, es ist, also ich bin hyped AF. Es sieht so cool aus und einfach September, Digga. Da droppen die das aus dem Nichts und ich muss nicht mal lange warten. Also so ein Service bin ich als Zelda-Fan nicht gewohnt.
Also das muss ich sagen, das spricht mich auch an. weil ich fand auch Link's Awakening, das ist mein Lieblings-Zelda, weil ich finde dieses ganze, also die, dieses Kampfsystem und alles, das war mir immer ein bisschen zu kompliziert im.
Ja.
Und deswegen fand ich das immer ganz geil. Okay, cool. Also das.
Ah, warte. So
fehlt noch was. Es fehlt noch was.
Ja, das ist ganz kurz, da müssen wir jetzt nicht so im Detail drüber sprechen, aber kleiner Push am Ende noch. Ja, Zelda kam ja eine Viertelstunde vor Ende, ne? Du denkst dir so, was zum alles in der Welt kann denn los sein, dass eine Nintendo Direct ein brandneues Zelda, in dem man Zelda spielt, eine Viertelstunde vor Ende der Direct droppt? Nicht als One More Thing am Ende. So, was kann denn da noch am Ende kommen? Ja, danach kamen erstmal noch ein paar Just Dance 2025 und irgendeinen Scheiß. So erstmal, dass man wieder runterkommen kann, ja, von demselben Hype. Aber beendet hat Nintendo die Direct dann einfach noch eiskalt mit Metroid Prime 4. Das ist so eine Sache, also die Leute, die sich damit jetzt nicht auskennen, die denken sich so vielleicht Metroid, was? Aber Metroid Prime ist halt so eine Story-based Sci-Fi-Ego-Shooter-Serie von Nintendo, die auch sehr, sehr viele Fans hat. Und der vierte Teil dieser Serie wurde damals mit der Ankündigung der Switch vorgestellt. Da war nur ein Logo, was sie gezeigt haben auf der Direct. Hier, Prime 4 ist in Entwicklung, kommt dann auch für die Switch. Und 4 Jahre nach Erscheinen der Switch kam dann so eine stille, heimliche Pressemitteilung von Nintendo raus, wo sie gesagt haben, ja Leute, Entwicklung von Prime 4 ist irgendwie nicht ganz so gelaufen, wie wir wollten. Wir haben jetzt alles weggeschmissen und fangen neu an. Und die Leute warten schon so 4 Jahre, denken sich so, jetzt langsam müsste es doch mal kommen. Und dann so eine Nachricht. Und seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Das ist jetzt schon wieder 4 Jahre her. Ja, also Ewigkeiten, dass man nichts von diesem Spiel gehört hat, und aus dem Nichts droppen sie es am Ende dieser Direct, und das auch nicht so als Teaser-Trailer-Ankündigung, bla, nee, direkt 5-Minuten-Trailer voller Gameplay-Footage, ganz genau erklärt, worum es nämlich, also alles, was du als Fan hättest haben wollen, also das war schon bosshaft, wie sie das gemacht haben.
Aber das ist krass. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir darüber geredet haben, dass sie es einfach komplett über den Haufen werfen. Ja. Und ja, ich finde das sowieso cool. Das hat man so selten heutzutage, wenn einfach so Überraschungen einfach kommen. Ja. Also zum Beispiel jetzt auch wie mit dem Zelda-Spiel. Du hast es einfach gar nicht auf dem Schirm. Auf einmal ist es da. Das ist ja auch jetzt zum Beispiel, wenn wir an unser Apple-Kosmos denken, so wann ist das schon so? Ne?
Ja.
Also Apple Intelligence fand ich, das war jetzt schon eine ziemliche Überraschung. Also dass da was
kam. Ja, es war doch, es musste ja kommen.
Ja, aber was sie genau machen und alles so, das war schon noch irgendwie ganz cool. Aber wir haben ja schon sehr häufig die Situation, dass man schon relativ genau weiß, was so kommt. Und ja, deswegen ist das doch immer eine coole Erfrischung.
Ja, wenn wir gerade übrigens Apple Intelligence hier als Thema haben, dann hau ich dazu gleich auch nochmal was raus. Leute, wir haben uns ja im letzten Crewcast zu Genüge darüber aufgeregt, dass Apple Intelligence auf dem iPhone nur auf dem iPhone 15 Pro läuft, ne? Mit dem A17 Pro. Und ich war ein bisschen verwirrt, was das Ganze angeht, weil der M1, der auch Apple Intelligence unterstützt, hat eigentlich eine schwächere Neural Engine als der A16, der ist nicht unterstützt. So, was ist da los, war so die große Frage. Liegt es vielleicht an der GPU? Liegt es am RAM? Ist es einfach nur Apple, die super gierig sind? Keine der Antworten hat mich wirklich zufriedengestellt, muss ich sagen. Gerade wenn man bedenkt, dass halt Gemini Nano auf dem Pixel 7a problemlos da lang donnert, so, und bei Apple brauchst du das fetteste, teuerste Pro-Gerät. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Aber ich glaube, ich habe rausgefunden, wieso es so ist. Und zwar ist meine Theorie, dass es an am Private Cloud Compute liegt. Alles, was die Geräte selbst nicht lokal on-device beantworten können, muss ja an den Apple-Server geschickt werden. Und damit dieser Apple-Server schön private und alles ist, haben die sich ja dieses komplett neue Server-System ausgedacht, dieses Private Cloud Compute mit ihren eigenen Chips in ihren eigenen Datencentern, wo auch eine abgeglichene Version von iOS irgendwie draufläuft, damit es dieselben Sicherheitsmechanismen hat, von außen einsehbar für Sicherheitsexperten und so weiter. Also so ein komplett neue Struktur. Und das Stichwort ist halt, Apple Silicon. Diese neuen Server, die sie da hochziehen, müssen, damit diese Struktur funktioniert, Apple-Chips verbaut haben. Also irgendwie einen M4 Ultra oder irgendeinen M4 Server Edition oder keine Ahnung, was sie dafür hochgekocht haben. Ja, aber diese Chips, wenn das Apple-Silicon-Chips sind, müssen ja von TSMC produziert sein eigentlich, weil alle Apple-Silicon-Chips von TSMC sind. Und das bedeutet, dass Apple jetzt nicht einfach dahin gehen kann und sagen kann, ja, wir hätten gerne 10 Millionen von denen morgen. Sondern die müssen sich auch irgendwie in eine Schlange stellen. Die müssen auch irgendwie warten, bis sie eine gewisse Menge an Chips bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr begrenzender Faktor darin ist, wenn man schnell viel Serverkapazität aufbauen will. Und es einfach eine Frage davon war, ja, dass sie sich dann gesagt haben, scheiße, wenn wir jetzt wirklich jedem iPhone bis iPhone 12 und den HomePods und der Apple Watch und allem Apple Intelligence geben, gerade die Geräte, die onboard eine schwächere Neural Engine haben, werden ja andauernd unsere Server anfragen. Das können wir einfach noch nicht. So viele Server haben wir noch nicht. Da müssen wir jetzt abwarten erstmal, uns irgendwie begrenzen. Und dann haben sie es halt auf den A17 Pro begrenzt. Der kann eh die allermeisten Anfragen lokal machen, weil es trotzdem der neural engine technisch stärkste iPhone-Chip ist. Also aus dem Aspekt schont er die Server sowieso schon. Und dann hat es halt noch den Nebeneffekt, dass es halt das neueste und teuerste iPhone ist und jeder, der es halt haben will, der muss dann halt das kaufen.
Und ich meine, aber sie haben ja auch noch ein bisschen Zeit, bis sie die ganzen Server brauchen, um das aufzubauen. Aber was ich jetzt gerade noch dachte, warum kann dann nicht ein iPhone zum Beispiel mit einem A15 oder A16 mit dieser Serverstruktur interagieren?
Na, er könnte schon. Aber es wären halt zu viele Geräte. Es wären halt, es gibt okay, so also viele da, iPhones
es, achso, auf dem ich Markt. Das jetzt so verstanden,
viele dass iPhone-User.
Die wollen es deswegen einschränken, nicht weil es technisch notwendig ist, sondern weil sie einfach die Serverkapazität generell nicht haben.
Genau, das ist meine genau. Theorie. Ob das so ist, ja. Keine Ahnung. Aber das ist die erste Theorie, die für mich logisch klingt. Weil der ganze Rest, ja, okay, manche, ja, 8 GB RAM, daran liegt's, das brauchst du. Ey, es ist ja alles eine Frage der Skalierung, ja. Dann mach halt ein kleineres KI-Modell, das mit 6 GB RAM auch klarkommt. Das ist ja nicht technisch unmöglich. Dann ist es halt langsamer oder mehr Anfragen wandern an den Server. Oder also es kann mir ja niemand sagen, okay, der A17 Pro kann alles KI und der A16 ist so dumm, der checkt es gar nicht. Also so ist ja die Situation auf gar keinen Fall. Das heißt, irgendwo haben sie diese Grenze gezogen und ich glaube halt, dass sie beim A17 Pro gezogen haben, um die Server zu schonen. Und ich sag mal so, M1 ist ja auch mit an Bord, M2 auch, M3, M4, aber das sind halt alles Chips im iPad, im MacBook. Der ist an Orten, wo eh nicht so viele Geräte existieren. Also klar gibt's viele iPads und klar gibt's viele Macs, aber im Vergleich zum iPhone ist es ein kompletter Joke. iPhone ist so populär, so viele Leute nutzen das, gerade in Amerika. Es ist ja das beliebteste Telefon von allen. So, ja. Da werden denen die Server, glaube ich, so oder so komplett überrannt.
Ja, das kann sehr gut sein. Und was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Naja, auf jeden Fall, würde das ja bedeuten, dass sie dann doch irgendwann auch nochmal den Kreis erweitern können? Oder meinst du, das machen sie trotzdem nicht, um bei ihrem Wort zu bleiben? Also sie könnten ja theoretisch irgendwann sagen, okay, ein iPhone 13 kann das jetzt auch. Wir haben genügend Serverkapazitäten.
Ich glaube, dass sie das aus politischen Gründen nicht mehr machen werden. Und dann auch zuwachsende Serverkapazitäten auch gut für die neuen iPhones brauchen können, die dann kommen. Also alle iPhone 16s, iPhone 17s und alles, was in Zukunft noch erscheint. Und für andere Plattformen, weil zu HomePods oder so haben sie ja jetzt noch gar nichts gesagt, da könnten sie dann nächstes Jahr sagen, so, jetzt haben wir auch ein System für die HomePods entwickelt, die können da jetzt auch drauf zugreifen. Könnte man ja dann machen. ohne sein Wort zu brechen, sage ich mal, wenn sie jetzt dann nächstes Jahr kommen mit, ach ja, und jetzt ist uns aufgefallen, man braucht doch nicht die krasse Power vom A17. Macht das doch bitte auch auf euren älteren iPhones über den Server. Das klingt überhaupt nicht nach Apple. Schön wäre es natürlich, aber ich glaube, das machen sie nicht.
Und bei den HomePods würden sie drum rumkommen, weil sie dann da sagen, dass das alles irgendwie serverseitig läuft oder ein Großteil.
Genau. Sie haben sich dazu halt noch nicht geäußert. Deswegen.
So. Ja, aber ich meine so von der Logik, für den Endkunden ist doch klar, ein HomePod hat viel weniger Leistung als ein iPhone 13. Mhm. Also wenn der HomePod das könnte, was ein iPhone 13 nicht kann, würde es ja für mich auch unlogisch klingen, sage ich jetzt mal als Endverbraucher. Ja. Deswegen, vielleicht finden sie da noch irgendeine andere Lösung, dass das dann irgendwie mehr serverseitig dann irgendwie da läuft, keine Ahnung.
Wir werden es sehen, aber es war nur kurzer Gedanke zu dem Thema.
Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Welt gibt, wo dann irgendwie in 5 Jahren Apple Intelligence irgendwie ein großes Ding ist und das nicht auf HomePods läuft. Also das wäre komplett absurd.
Mhm.
Ja, okay.
Okay. Okay.
Okay.
Das merke ich. Wollen wir das nächste Thema angehen? Wollen wir über
Ja, wenn wir schon bei Apple Intelligence sind, ne, dann sind wir ja gleichzeitig auch bei deiner Amerika-Reise, weil du warst ja jetzt bei der WWDC.
Ach so, doch nicht. Marc, okay, ich nehme es raus.
Kein Problem. Ja, sorry, ich finde die Überleitung halt schöner. Und beim letzten Mal, als wir über die WWDC gesprochen haben,
Entschuldigung.
Da hast du ja eigentlich noch gar nichts von deiner Reise erzählt.
Nö.
Ja, es waren so viele Sachen. Da hattest du gar nicht die Möglichkeit. Ne? Da mussten wir erstmal über die wichtigen Dinge sprechen. Und sprechen wir über die unwichtigen Dinge.
Nee, unwichtig nicht, aber zeitlich nicht ganz so relevant, würde ich sagen. Ich habe nämlich ein schönes Erlebnis gehabt vor der Apple Keynote. Wir sind ein paar Tage früher hingeflogen, Jonas und ich, um den Jetlag schon mal zu besiegen, bevor das Apple-Event startet. Und hatten deswegen 2 Tage in der Bay Area, die wir jetzt nicht explizit für irgendwas eingeplant haben. Also wir dachten uns so, ja, mal gucken, was geht. Zur Not hängen wir ein bisschen in der City rum oder beim In-N-Out und dann ist es das schon. So einfach keine großen Pläne gemacht. Landen wir in Amerika, schickt mir aus dem Nichts mein guter Freund und Kollege Alex Bangula ein Video. Er ist gerade beim Apple Park und musste an mich denken. Süß, schreibe ich ihm so, witzig, bin gerade auch in der Nähe vom Apple Park. Weil ich hatte bis dahin noch keine Insta-Story oder sonst was, das wusste er nicht. So, er meinte, das ist ja witzig, okay, wollen wir uns treffen? Ich habe einen Tesla mit FSD gerade. Okay.
Das sagt man doch nicht nein.
Nehme ich gerne, Mr. Elektrisiert. Ja, dann ist er 10 Minuten später, ist Alex mit einem Model X vor unserem Hotel davor gefahren und hat Jonas und mich eingesammelt. Und dann durften wir mal ein bisschen FSD austesten. Also auch auf der neuesten Version tatsächlich. Und es hat Spaß gemacht. Also es ist so ein Abenteuer, so ein selbstfahrender Tesla. Ne? Julian hat es ja auch schon mal erlebt.
Das glaube ich dir sofort. Wir hatten das ja auch, wann war das? Ich glaube vor einem oder vor 2 Jahren, ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir ja auch die Möglichkeit, in Amerika mit der FSD-Beta zu fahren. Und es war so ein heftiger Moment, das zu erleben, weil es wirklich so, also man kann sich das ja schon vorstellen, so ein bisschen so, ja, das Ding fährt halt selbst, aber wenn du dann wirklich drin sitzt und du halt so merkst, so wie dieses Auto so Entscheidungen trifft und so, ist es einfach super faszinierend, finde ich. Also mich hat's mega begeistert. Dich doch locker auch. Also wenn dich das nicht begeistert.
Alex fand es richtig. Alex hat ein Video gedreht. Auf seinem Kanal kommt da noch was Ausführliches zu. Er fand dann mein Fazit richtig ernüchternd. Er hat so die Kamera auf mich gerichtet. So, und Felix, wie fandest du's? Und mein Statement war so, ja, ehrlich gesagt, so wie ich es erwartet habe. So so richtig unspektakulär. Aber das Ding ist halt auch, ich setze mich halt super viel mit FSD auseinander. Ich schaue auch diese ganzen YouTube-Channels, die immer die neuen FSD-Updates testen und so. Also ich bin schon sehr genau im Bilde darüber, wie dieses System fährt, auf welche Art und Weise die Entscheidungen treffen, so welchen Fahrstil das System hat und so. Das wusste ich alles vorher schon. Das heißt, es hat mich jetzt nicht komplett weggeflext, aber dieser Fakt alleine, in diesem Auto zu sitzen und es fährt von alleine und man sieht diese Animation vor sich und so und man ist selbst im Auto und schaut nicht gerade nur ein Video, das ist schon Vibe. Also das ist schon krass. Also da hittet einen dieses Future-Gefühl auf jeden Fall doll. Ich muss aber auch sagen, auch wenn die neueste FSD-Version, die da drauf war, ja jetzt auch mit diesem kompletten AI-Stack und so gemacht ist, dass das Auto quasi nicht mehr nach Regeln fährt, sondern nach einer KI, die trainiert wurde. Das war ja bis vor kurzem gar nicht der Fall, sondern die KI wurde genutzt, um die Straße zu analysieren und das tatsächliche Steuern des Autos war einprogrammiert und mittlerweile ist halt alles AI. Also er guckt sich erstmal um und diese Entscheidungstreffer ist halt jetzt auch komplett nur basierend so auf Trainingsdaten und ist halt schon wild, weil es dazu führt, dass dieses Auto in vielen Situationen überraschend natürlich fährt und auch so Sachen macht, die halt Menschen machen würden, die jetzt ein Roboter sonst normal nicht machen würde. So beim Spurwechsel schon mal beschleunigen und so, da schnell reingehen in irgendeine Lücke und solche Geschichten, ja. Und es hat auch dazu geführt, dass die darauffolgenden Tage, wo wir auch noch mit Alex unterwegs waren, wo ich dann nicht auf dem Fahrersitz saß, sondern mal hinten oder so, ich ganz oft den Moment hatte, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, wer gerade fährt, kurz nach vorne aufs Display spickel und sehe, aha, Alex hat wieder FSD aktiviert. Ja, und du merkst es einfach so als Beifahrer oder wenn du so passiv so da am Start bist, du merkst es gar nicht so doll, weil es wirklich sehr natürlich in vielen Situationen fährt.
Und hattet ihr auch Situationen, wo das System an ihre Grenzen oder seine Grenzen gekommen ist? Weil das fand ich auch super spannend. Ich kann mich noch erinnern, als wir in den USA waren, waren wir auf irgendwie so einem Parkplatz. Und dann musste er von dem Parkplatz wieder auf eine relativ belebte Straße, die, glaube ich, irgendwie vierspurig war oder so, und nach links abbiegen. Und das war so ein Moment, wo der richtig überhaupt gar nicht mehr klar kam. Und das war dann mal ganz, es war eine super schwierige Situation, aber es war dann halt spannend zu sehen, so wo dann noch Punkte sind, wo das System irgendwie ans Limit kommt.
Ja, also ich muss sagen, die Schwächen von FSD sind sehr offensichtlich geworden, als wir dann am nächsten Tag mal in ein Waymo gestiegen sind. Waymo, das sind ja diese selbstfahrenden Autos, das ist eine Alphabet-Firma, war früher das Google Car Project. Das sind umgebaute Jaguar I-Pace Elektroautos, auf denen extrem viele Sensoren sind. Die haben LiDAR, Radar, 5 Milliarden Kameras, Ultraschallsensoren, also das ist wirklich das Sensorfest, das Gegenteil vom Tesla eigentlich. Der Tesla hat da seine 9 Kameras und fertig. Und der Waymo ist wirklich, das ist so vollgeladen mit Sensoren, da ist so ein Sensorturm auf dem Dach oben drauf. Und nicht so ein kleiner Hubbel, wie man es jetzt von manchen chinesischen Autos kennt. Das ist so ein richtiger Turm. An jeder Ecke vom Auto ist nochmal so ein Kasten dran, in dem sich so ein LiDAR-Sensor dreht und alles. Also das ist wirklich die Sensorpsychose. So ein Waymo kostet auch $180,000 in der Herstellung. Das Auto selbst davon sind, glaube ich, nur so $60,000. Der Rest sind nur die Sensoren. Ja, also es ist extrem teuer, da dieses Auto so auszustatten. Außerdem ist es so, dass Waymo alle Bereiche, in denen diese selbstfahrenden Autos heute unterwegs sind, vorher abgescannt und eingemappt hat. Also die fahren nicht wild einfach irgendwo, so wie FSD das macht. Du kannst ja so ein Tesla mit FSD auf irgendeine Straße loslassen und der fährt erstmal. Ja, und die Waymos können halt nur in diesem eingescannten Gebiet fahren. Aber diese ganzen Sicherheitsmechanismen, ja, diese ganzen Sensoren und dieses Einscannen sorgt halt dafür, dass die Waymos sehr, sehr, sehr viel besser fahren als FSD. Also das ist wirklich, ein Waymo, würde ich sagen, fährt wie ein ganz bequemer Uber-Fahrer, der einfach die Klappe hält. Ja, da passiert nichts groß. Und du hast ja auch so einen Screen, dann du setzt dich auch rein, du setzt dich nicht auf den Fahrersitz. Der Fahrersitz ist so angeschnallt und du darfst dich da nicht draufsetzen. Du musst dich auf den Beifahrersitz oder hinten reinsetzen. Das Lenkrad dreht sich dann so von ganz alleine, so als wäre da so ein Geisterfahrer. So sieht auch von außen wild aus, wenn ein komplett leeres Waymo an einem vorbeifährt. Und da sitzt niemand in diesem Auto und es fährt da einfach rum in San Francisco. So, das ist super, super wild. Und ich muss sagen, ich hatte auch nicht das Bedürfnis, auf dem Fahrersitz zu sitzen. Das Waymo ist so sicher gefahren und so zuversichtlich und so natürlich, nie irgendwie komisch geruckt oder hart abgebremst oder mal kurz gebremst, dann wieder Gas gegeben und wieder gebremst oder irgendwie so random Shit. Macht das Waymo alles nicht. Und FSD ist da, ja, rough around the edges, würde man sagen. Ja, das macht manchmal einfach so komplett random Sachen. Ich finde sehr bemerkenswert das unterschiedliche Verhalten, wenn ein FSD oder ein Waymo in eine Kreuzung reinfährt. Ein Tesla fährt langsam in die Kreuzung rein und stößt dann so langsam, aber sicher immer tiefer in die Kreuzung rein. So fährt so ein bisschen nach vorne, noch ein Stück nach vorne, noch ein Stück nach vorne, um halt mit den Kameras eine bessere Sicht über die Kreuzung zu bekommen. Beim Waymo sind die LiDAR-Sensoren, wie gesagt, ganz vorne an der Ecke in so einem fetten Kasten an dieses Auto rangeschraubt. Der muss nicht vorsichtig in die Kreuzung reinfahren. Der fährt dahin, sieht direkt mit den Sensoren alles, was abgeht, macht dann entspannt sein Abbiegen und fertig. So, das ist dann halt so, na, da ist der Tesla schon noch ein bisschen lost manchmal. Und ich muss auch sagen, auch wenn wir selten übernehmen mussten vom Tesla, so dass er irgendeinen Scheiß gebaut hat und man musste eingreifen, das ist vielleicht allerhöchstens so jede halbe Stunde bis Stunde mal passiert, ist es trotzdem immer noch zu häufig, ne? Also wenn ein Auto selber fahren soll, willst du wirklich dieses Gefühl haben, ey, ich muss da nie eingreifen, das passt alles, was das macht. Und dieses Gefühl hat mir der Tesla nicht gegeben, der Waymo schon.
Ja, das ist natürlich, finde ich sowieso ja so interessant, dass es halt so komplett andere Herangehensweisen sind, ne? Also es könnte ja eigentlich nicht, wie du auch schon gesagt hast, es könnte nicht unterschiedlicher sein. Der eine geht halt auf volle Kontrolle, Karte gemappt, alle Sensoren, die es gibt, so mehr Infos kann dieses Auto ja eigentlich fast gar nicht haben, so unter dem Motto. Und Tesla halt, ja, neun Kameras, let's go, wird schon irgendwie passen. Ich glaube, es ist halt im Endeffekt die Frage, ob sich dieses Konzept von Waymo irgendwann dann schnell genug auf viele Städte oder auch auf ländliche Gebiete übertragen lässt, oder ob das überhaupt dein Ziel ist, weil irgendwie willst du ja dann auch zukünftig ein Auto haben, das überall einfach fahren kann.
Ja, und es ist auch eine Frage nach der Wirtschaftlichkeit, ne? Also eine Waymo-Fahrt kostet aktuell genauso viel wie ein Uber zu rufen. Also die Preise in San Francisco sind genau vergleichbar. Man braucht zwar einen Beta-Zugang zu Waymo, wenn man es nutzen möchte, aber es sind, glaube ich, 250 Waymos oder so in San Francisco unterwegs. Also die sind wirklich verbreitet. Die siehst du andauernd. Es dauert auch nicht lange, wenn du einen rufst, bis einer da ist. So, also es geht schon, aber mir kann halt niemand erzählen, dass die sich mit diesem Geld halten können. Ja, die machen die Preise jetzt halt erstmal so, um konkurrenzfähig mit Uber zu sein, sodass überhaupt jemand einen Waymo ruft. Aber, ja, wenn das Auto alleine schon 180.000 kostet, wie viele Fahrten muss es halt absolvieren, bis es sich rechnet?
Das Na gut, dafür hast du keine Personalkosten.
Dafür hast du natürlich keine Personalkosten, ja, aber du hast höhere Wartungskosten und so mit den ganzen Sensoren, das darfst du auch nicht vergessen. Mhm. Und wenn wir ganz weit in die Zukunft denken und einfach mal davon ausgehen, dass der Tesla-Ansatz irgendwann auch gut genug funktioniert, dann stehst du halt mit dem Waymo-System einer Konkurrenz gegenüber, die viel günstiger Fahrzeuge mit derselben Funktion bauen kann. Und das ist halt dann das K.O.-Kriterium. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich noch vorsichtig wäre, damit mit so Aussagen wie, ja, das klappt auf jeden Fall mit FSD und nur Kameras. Weil ich glaube zwar, dass Tesla mit FSD relativ schnell jetzt an den Punkt kommen wird, wo fast nie was passiert. Aber du musst halt, um das Auto wirklich ohne Fahrer leer durch die Gegend fahren zu lassen, musst du an dem Punkt sein, wo nichts mehr passiert. Nicht fast nichts, sondern nichts. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass Kameras zu anfällig sind dafür, da wirklich jede Situation zu sehen. Schlechte Sicht, Witterung, Regen, Nebel, blöd, die Sonne gerade geblendet. Ja, da könnte man natürlich sagen, gut, wenn die Sonne gerade blendet und dann da aus Versehen ein Fußgänger überfahren wird, das könnte ja einem menschlichen Fahrer auch passieren. Weil der sieht ja auch nur mit seinen Augen, die Sonne blendet und schon ist es zu spät. Der Unterschied ist aber, dass halt Maschinen solche, also Menschen sollen solche Fehler auch nicht machen, aber Maschinen dürfen solche Fehler nicht machen, Punkt. Das ist einfach, musst du mit anderen Maßstäben messen, das ist einfach so.
Ja, und also, das ist ja auch dann wieder die Frage, wer haftet dann für sowas und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass es ja auch immer einen Ruf bei solchen Geräten gibt. Na, und man hat das ja auch schon bei diesen, am Anfang, vor allem als der Autopilot so gerade aufgekommen ist. So, da gab es ja wirklich jede Woche irgendeinen Bericht von irgendeinem Tesla, der irgendwo gecrashed ist, wo dann Autopilot schuld war oder schuld sein sollte. Und sowas kann sich natürlich auch schnell rumsprechen und auch so einem System dann irgendwo den Gar ausmachen, weil keiner mehr Vertrauen darin hat. Na, also ja. Selbst wenn es halt nur in 0,01% der Fälle am Tag einen Unfall gibt oder irgendwie so, ist das halt irgendwann ultra viel und reicht vollkommen, um halt irgendwo die Reputation von so einem System kaputt zu machen.
Ja, du, jeder kennt irgendwen, der schon mal einen Autounfall hatte. Ich wette, jeder von uns ist sogar schon mal bei jemand im Auto mitgefahren, von dem er wusste, dass derjenige schon mal einen Autounfall hatte. Weil man sich dann denkt, ah, das ist ein Mensch, Fehler können passieren, das ist dem einmal passiert. So, ich glaube jetzt aber nicht, dass es generell ein unsicherer Fahrer ist. Und bei so einem selbstfahrenden System ist es ganz anders. Da reicht wirklich ein Fehler und das Vertrauen ist ziemlich schnell weg.
Ja, vor allem, weil das ja das gleiche System ist. Das ist so, als wenn alle Menschen mit dem gleichen, mit der gleichen Person fahren würden. Weißt du, so von der Reputation. Als ob so ein Fahrer für hunderttausende Menschen gibt und der ist dann eben nicht einmal in einem Unfall gewesen, sondern vielleicht dann hundertmal.
So, ja, aber das ist ja, genau, aber das ist ja dasselbe, wie ich sag, so, wenn man bei jemandem im Auto mitfährt, der schon mal einen Autounfall hatte, ist es ja auch dieselbe Person, derselbe Fahrer, wo du sagen kannst, ja, der hatte schon mal einen Unfall, aber ich vertraue dem jetzt wieder, weil das hat er ja nicht mit Absicht gemacht.
So, ja, genau, aber du würdest doch trotzdem nicht bei jemandem mitfahren, wenn du weißt, der hat schon 20 Unfälle gemacht.
Ja, es kommt drauf an, wenn dieser Mensch täglich mehrere Millionen Kilometer in vielen Autos gleichzeitig fährt. Das ist halt so, weißt du, das ist natürlich der unfaire Vergleich bei der Sache. So, bis ein Mensch so viel Auto gefahren ist, wie FSD mit allen Teslas an einem Tag gleichzeitig schafft, ist halt, ja.
Stimmt, das ist, glaube ich, dann aber etwas, was viele halt nicht realisieren oder bei so einer Reputation.
Ja, Image ist ein Bitch. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen, ne?
Ja, aber ich bin super gespannt. Und ich glaube, Mercedes hat auch diese Woche irgendwie automatischen Spurwechsel für Europa freigegeben. Mal gucken, wie die deutschen Automobilhersteller da jetzt noch mitmischen bei dem Ganzen.
Ja.
Also das Google-Ding wird ja safe sowas werden. Das Waymo-Konzept, was dann halt an alle Autobauer lizenziert werden kann. Das ist doch eigentlich voll der Google-Ansatz, oder?
Ja, das könnte man so machen. Vielleicht machen sie auch ein nationalweites Ridesharing-Ding nur. Das Problem ist halt, die Sensoren, die ein Waymo heute hat, kannst du so nicht auf ein Privatfahrzeug drauf machen, weil es das Auto auch einfach schlechter macht. Ja, du willst nicht mit so einer fetten Box auf dem Dach durch die Gegend fahren. Das zerstört die Aerodynamik. Du kannst gar nichts mehr aufs Dach draufschnallen, falls du mal eine Dachbox oder sonst was willst. So, es ist, die Reichweite wird dadurch schlechter. Und das ist alles, für ein Robotaxi ist es wurscht, weil das fährt halt langsam in der Stadt. Da ist die Aerodynamik nicht so wichtig. Und wenn es leer ist, dann fährt es halt zur Ladestation. Da steht dann irgendjemand, steckt es ein und dann fährt es wieder weiter. Du hast ja nie eine innerstädtische Taxifahrt, bei der die Reichweite von einem Elektroauto zu einem Problem werden könnte. Aber als Privatfahrzeug ist es dann schon nochmal was anderes. Also bis die an einem Punkt sind, wo sie ihr System verkaufen können, muss noch viel passieren.
Und vielleicht verkaufen sie es dann eher an Uber.
Haben die nicht ihr eigenes Self-Driving-Ding eingestellt, weil sie jemanden überfahren haben? Wie war denn das nochmal? Das muss ich. Gibt es selbstfahrende Uber noch? Einmal hier ChatGPT fragen. Der weiß, keine Garantie auf die Wahrheit, der hier kommt. Ja, es gibt selbstfahrende Uber-Fahrzeuge, allerdings in sehr eingeschränkten Formen. Uber arbeitet nicht mehr an einer eigenen Technologie für autonome Fahrzeuge, sondern kooperiert mit anderen Unternehmen, die auf diesem Gebiet führend sind. Insbesondere in Phoenix, Arizona sind autonome Fahrzeuge von Waymo auf der Uber-Plattform verfügbar. Aha!
Das ist ja, da waren wir ja schon ganz nah dran.
So
das, als wir nee, das letzte Mal in San Francisco waren, wollten wir auch unbedingt damit fahren, aber da ging das noch nicht öffentlich. Da musstest du irgendwie eine Einladung haben. Das war echt
sad. Aber diese Uber-Geschichte, es fällt mir jetzt gerade wieder ein, wie das war, warum sie dann, also die da auch für sehr negative Schlagzeilen gesorgt hat. Das war ein Unfall bei Nacht. Da ist sogar ein Uber-Fahrer mit in dem Fahrzeug gesessen, also einer vom Entwicklerteam. Das machst du natürlich so, wenn du jetzt so ein selbstfahrendes Auto entwickelst, lässt du es ja nicht direkt ohne Fahrer auf die Straßen los, sondern du testest es erstmal und so weiter. Deswegen waren da immer noch Fahrer mit an Bord, die in der Notsituation eigentlich eingreifen sollten. Trotzdem kam es zu diesem Unfall, da ist irgendwie im Dunkeln ein Mensch über so eine zweispurige Straße drüber gelaufen, wurde dann nicht gesehen von den Kameras und Sensoren. Ich meine sogar, dass die nicht nur Kameras an Bord hatten, sondern auch noch LiDAR-Radar und Kram und es trotzdem nicht erkannt wurde. Aber da gehen wir jetzt zu tief ins Detail. Aber im Endeffekt, der Fahrer hat nicht reagiert, die Maschine hat nicht reagiert, aber die Headline war natürlich direkt: selbstfahrendes Uber überfährt Mensch, jetzt tot. Das ist halt, ja, auch zu Recht eine negative Schlagzeile. Also so möchte ich mein Ende nicht finden auf diesem Planeten. Und hoffentlich auch niemand, der mir lieb ist. So, das ist ein Anruf, den willst du nicht kriegen. Ja, das so ein Beta-Tester hat ihn über den Haufen gefahren. Naja,
ne. Das ist schon echt sehr sad. Also ich meine, es ist immer sad, aber das ist so, fühlt sich dann noch.
Ja, und man merkt halt so daran, so du misst es halt wirklich mit zweierlei Maß. Weil so, dass Autounfälle passieren mit Todesopfer, so, das ist man gewohnt und das passiert auch andauernd, aber irgendwie ist es wie so ein Grundrauschen. Das ist so, ja, schlimm, traurig, aber man kennt's. So schade das ist. Und wenn es halt ein selbstfahrendes Auto ist, es hat ein Geschmäckle.
Ja, definitiv.
Gut. Machen wir einen Haken dran, oder? Das ist es.
Ich würde auch sagen, Leute, das war mal wieder, weil es gerade dunkel draußen wird, noch ein Funfact zum Ende des Crewcasts. Wie viel, gestern war Vollmond, wie viel macht die Solaranlage bei Vollmond?
Boah, über die ganze Nacht hinweg jetzt?
Nee, so Realtime.
Wie viel kW Peak die hat? Wie viel kW hattest du jetzt denn als du 100 kW gemacht hast am Tag? Wie viel kW Peak waren das dann?
20
kW Peak. Dann sag ich mal, bei Vollmond macht er noch einen halben kW.
Einen halben kW? Nee.
Ja, ich gerade jetzt irgendwann, keine Ahnung.
Einen halben kW, das wäre krank viel. Aber
weiß ich ja nicht.
Gestern war ich bei Vollmond, habe ich das natürlich einmal, ich check die ganze Zeit diese App, das ist so interessant, wenn du das neu hast. Ich so bei Vollmond drauf geguckt, hat er 50 Watt gemacht. Okay. Also 0,05 kW. Also 10% von dem, was du gesagt hast. Aber ich fand es trotzdem irgendwie cool, weil das bedeutet, du könntest 2 iPhones davon noch laden.
Ja, dope.
Das ist schon irgendwie funny, aber gut. Sind
genau 2 Handys über Nacht laden, ist eigentlich auch das, was jede Nacht passiert in eurem Haushalt, also.
Ja. Neben dem Grundbedarf, der sonst noch da ist, aber ja.
Es ist gut.
Das Handy ist kostenlos geladen über Nacht.
Powered by Mondenergie. Alright, danke fürs Zuhören, Leute. Ich freue mich auf nächste Woche.
Macht's gut.
Macht's gut. Und ciao. Bis dahin. Ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and a fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
I'll never grow up.
Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a load of crap? Growing up is just a trap. See you.